Ilka, hast du das Gefühl, du bekommst im Schlaf noch was von deiner Umgebung mit?
Ich habe das Gefühl, ich bin schon immer sehr weggetreten. Ich bekomme aber was mit, zum Beispiel, wenn ich wo schlafen muss, wo eine große Straße ist. Das nervt mich total.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Mit Dr. Christine Blume und Ilka Knigge.
Wir sprechen heute darüber, was wir im Schlaf eigentlich noch von unserer Umgebung mitbekommen. Heiko hat sich bei uns gemeldet über unsere Mailadresse überschlafen@deutschlandfunknova.de und er hat sich das Thema gewünscht.
Ja, wir schauen uns an, was das Gehirn noch alles kann, wenn wir das Bewusstsein verlieren, auf welche Reize wir im Schlaf besonders stark reagieren und ob ein Geruchswecker funktionieren könnte.
Und am Ende unserer Folge natürlich wieder unser Schlafmythen-Check. Und wir haben diesmal einen mega bekannten Schlafmythos für euch mitgebracht, den ihr wirklich, glaube ich, alle schon mal gehört habt. Nämlich, dass wir im Schlaf 8 Spinnen essen im Laufe unseres Lebens. Den checken wir heute. Wir sind übrigens ein Podcast von Deutschlandfunk Nova. Uns gibt es jeden Dienstag neu, immer in dieser Konstellation. Dr. Christine Blume bringt hier die Schlafexpertise ein und ich, Ilka Knigge, ich moderiere diesen Podcast. Schön, dass ihr uns zuhört. Auf uns prasseln ja jede Menge Reize ein. Geräusche, Gerüche, sogenannte mechanische Reize. Also wenn uns zum Beispiel jemand antippt oder sowas oder wenn wir den Untergrund spüren, auf dem wir sitzen oder liegen, dann ist da noch die Temperatur und auch das Licht nehmen wir wahr. Das ist eine lange Liste. Christine, lass uns erstmal klären, wie unterscheiden sich denn Wachsein und Schlafen voneinander, wenn es darum geht, diese Reize wahrzunehmen?
Ja, ein ganz zentrales Merkmal von Schlaf ist ja, die Reaktionsfähigkeit, die nimmt ab. Also wenn man einer Person sagt, sie soll zum Beispiel immer, wenn sie einen Ton hört, einen Knopf drücken und die Person dann während dieser Aufgabe irgendwann einschläft, dann hört die auch irgendwann auf, den Knopf zu drücken.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Da erinnere ich mich an meine Zeit bei euch im Schlaflabor, als wir beide durchgemacht haben und ich diesen Reaktionstest gemacht habe und dabei eingeschlafen bin.
Genau. Und früher dachte man auch, das läge daran, dass das Gehirn im Schlaf irgendwie so ganz abgekoppelt ist dann von der Umwelt. Also ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie wenn man früher so mit Einbruch der Dunkelheit das Stadttor zugemacht hat. Da kam halt dann niemand mehr raus und niemand mehr rein und in der Vorstellung war das auch so mit dem Gehirn. Mhm. Also einfach ganz abgekoppelt. Heute wissen wir das aber besser. Also die Tatsache, dass man aufhört zu reagieren, heißt nicht, dass man nichts mehr mitbekommt von der Umgebung. Ich würde sogar sagen, wir bekommen noch erstaunlich viel mit. Also das Gehirn wird eigentlich eher so ein bisschen zu so einem Nachtwächter.
Wie kann man sowas denn eigentlich untersuchen?
Man kann sich ja die Reaktion des Gehirns anschauen, eben in dem Moment, wo jemand zum Beispiel aufhört, einen Knopf zu drücken. Also da kann man zum Beispiel die Gehirnwellen messen. Und das macht man in der Schlafforschung, wie du auch aus dem Schlaflabor weißt, ja sowieso immer.
Ja.
Kolleginnen und Kollegen aus Frankreich haben dazu zum Beispiel mal ein super spannendes Experiment gemacht. Die haben Probandinnen und Probanden Wörter über Kopfhörer vorgespielt, während sie wach waren und dann eingeschlafen sind. Die Wörter, das war sowas wie Hund, Stein, Fahrrad, Katze, also Tiere und Objekte. Und mit dem
also zum
rechten,
Einschlafen, ja? Also die hatten genau was an, wie als wenn jemand jetzt abends irgendwie ein Hörbuch hört oder so.
Genau. Und die Probandinnen und Probanden, die sollten dann mit dem rechten und dem linken Zeigefinger immer durch so einen Tastendruck die Begriffe kategorisieren. Also irgendwie alle Tiere links, alle Objekte rechts, also so ein bisschen wie Tinder mit Begriffen.
Und ich nehme an, die Leute haben irgendwann einfach aufgehört zu drücken. Aber das wäre nicht so spannend. Wahrscheinlich hat diese Studie noch einen anderen Twist.
Ja, genau. Also natürlich haben die irgendwann aufgehört zu drücken. Zumindest offensichtlich. Aber, und jetzt kommt das wirklich Spannende, was die Forschenden auch gefunden haben, im Schlaf hat das Gehirn weiter kategorisiert. Man kann nämlich sehen, wenn das Gehirn diesen Tastendruck vorbereitet. Und damit kann man auch sehen, mit welchem Finger das vorbereitet wird. Und da war die Vorbereitungsreaktion eben immer noch rechts bzw. links, so wie die Probanden angeleitet worden waren.
Sag mal, wie sieht denn diese Vorbereitungsreaktion dann aus?
Ja, so diese Analyse und so, das war alles schon recht komplex, aber man kann sich das so ein bisschen vorstellen. Also der rechte Zeigefinger, der wird ja von der linken Gehirnhälfte angesteuert und der linke Zeigefinger von der rechten. Und wenn man das jetzt irgendwie so in einem Bild darstellen wollte, dann kann man sich vorstellen, da leuchtet eben dann links was auf, wenn der rechte Zeigefinger aktiv wird oder angesteuert wird. Und es leuchtet rechts was auf, wenn der linke Zeigefinger angesteuert wird. Also auf der Gehirnebene sieht man es, aber man sieht eben keine Reaktion mehr in Form von so einem Tastendruck.
Klappt das denn in allen Schlafstadien?
Nee, also im Tiefschlaf, da funktioniert das nicht mehr. Da hört man dann einfach wohl auf, so zu reagieren.
Was ich mich frage ist, auch wenn wir wach sind, dann filtern wir ja unsere Umgebung. Also manchmal passiert irgendwas und das ist uns gar nicht richtig bewusst. Das haben wir so ein bisschen irgendwie ausgeblendet. Ja, man merkt das, wenn man mit irgendwem redet und dann sagt einer so, boah, dieses komische Geräusch da, das irgendwie stört mich total. Und die andere Person sagt, ah, bevor du mich darauf hingewiesen hast, habe ich es irgendwie gar nicht so richtig mitgekriegt. Ne? Das heißt, wir schauen auch da schon so gewisse Dinge, die sind in unserem Bewusstsein und andere eher nicht. Der Schlaffilter, der ist aber sehr viel strenger, richtig?
Ja, die Reize, die müssen auf jeden Fall stärker ausfallen, um irgendwie ein Verhalten oder so eine Reaktion zu erzeugen dann, ja. Und was ich aber auch total faszinierend finde, also das ist, das alleine schützt ja schon so in gewisser Art und Weise den Schlaf. Aber dieser Nachtwächter, wenn wir uns den so vorstellen, also das Gehirn als Nachtwächter, wenn der merkt, da ist was, dann schaut der auch mal nach. Und wenn er dann sagt aber, nee, das ist eigentlich nicht so wichtig, da muss man jetzt nicht aufwachen, dann schützt er auch den Schlaf und gibt quasi so das Signal, weiter zu schlafen.
Dann lass uns die Reize doch mal so ein bisschen durchgehen. Ich habe mal was mitgebracht, das ist vielleicht so unser aller Lieblingsreiz. Du hörst die Ironie raus, wenn ich Lieblingsreiz sage. Oder ich habe noch einen zweiten mitgebracht, weil den, glaube ich, auch viele auf ihrem Handy haben. Der hier.
Oh ja, richtig schön.
Oh, der tut wirklich, der tut mir weh, ne? Und der knallt richtig rein, den nehmen wir wahr. Unsere Ohren, die sind also sofort im Betrieb. Aber trotzdem können wir ja beim Schlafen auch andere Geräusche ausblenden. Also was ist da los in Sachen akustische Reize im Schlaf?
Ja, also akustische Reize, die kommen immer durch. Wir können die Ohren ja nicht einfach zumachen. Mhm. Deshalb verwenden wir die auch tatsächlich sehr gerne in der Forschung. Und ich habe mit akustischen Reizen auch selber schon ein paar Studien durchgeführt. Aber wie das Gehirn darauf reagiert, ob der Reiz jetzt direkt als unwichtig so aussortiert wird oder ob es eine leichte Weckreaktion gibt oder wir sogar richtig aufwachen, das hängt natürlich von den Eigenschaften dieses Reizes ab. Also wie laut, wie unangenehm oder vielleicht auch schrill und auch wie relevant so ein Reiz ist. Und der Handywecker, der ist leider natürlich für viele von uns morgens sehr relevant.
Ja, und ich habe übrigens extra diese Töne ausgewählt, weil viele die kennen, ne? Also die sind bei einem bestimmten Handytyp voreingestellt. Und ich wäre zum Beispiel völlig fuchsig, wenn jemand diesen Ton mal zufällig als Klingelton hat. Du kannst manche von diesen Tönen ja auch als Klingeltöne auswählen. Ja. Und wenn der in der Bahn klingelt oder so, dann denke ich so, oh, aufwachen.
Mach
so, ne?
Aus, mach
also
aus,
genau, ja. Das tut richtig, das ist richtig unangenehm. Ich habe mich gefragt, wir lernen ja auch, Reize mit Situationen zu verbinden. Und unser Hirn weiß das, obwohl wir schlafen, ne?
Ja, denn um zu entscheiden, ob ein Reiz jetzt wichtig ist oder nicht, muss ja irgendwie so ein Abgleich mit Gedächtnisinhalten stattfinden. Also kenne ich das oder nicht? Ist es wichtig oder kann ich das ignorieren? Und wenn der Reiz jetzt als wichtig oder relevant abgespeichert ist, wie eben beim Wecker, dann wachen wir vermutlich auch eher auf.
Ich bin übrigens mittlerweile zu diesem Wecker hier übergegangen. Und zwar, weil mein Eindruck war, dass der andere mich einfach so total überreizt. Also ich schalte ihn dann ganz schnell weg auf Snoosen, weil der so ultra nervig ist. Und dann falle ich direkt wieder in so eine Art Fluchtschlaf. Mhm. Ja. Also ist der Aufweckreiz am Morgen für uns so ein ganz besonders wichtiger?
Aus wissenschaftlicher Perspektive gibt es jetzt nicht so den einen idealen Weckerton für den Morgen. Aber ich finde es schon wichtig, dass er nicht irgendwie so super nervig ist,
ja, ne?
Und irgendwie schon genervt aufwacht. Ja, und trotz Weckerklingeln ist das ja meistens auch immer zu früh passiert, dass man dann trotzdem irgendwie einen positiven Start in den Tag haben kann.
Ja, und ich habe auch das Gefühl, wenn man so ein bisschen leichter rausrutscht aus dem Schlaf, also ist jetzt so meine Wahrheit, dann neige ich auch nicht so sehr zum Snoosen, weil ich habe dann irgendwie nicht so direkt dieses, oh Gott, und dann so, ich fühle mich so, als wäre ich kurz aufgewacht und würde direkt wieder ins Koma fallen vor Schreck. Und dann so der Übergang, der kommt mir dann irgendwie leichter vor.
Ja, das kann schon sein. Aber über Snoosen sollten wir ganz bald auch mal sprechen.
Oh ja, ja, das stimmt. Snoosen, eigene Folge. Wie unterscheidet denn eigentlich ein Gehirn, ob ein Reiz ein Aufweckreiz ist oder nicht? Mütter beschreiben ja zum Beispiel oft, dass sie die Geräusche ihrer Babys irgendwie unterscheiden können, so im Halbschlaf. Also sowas wie, ja, hat das jetzt einfach nur so ein bisschen gegluckert und ist eigentlich ganz glücklich? Oder braucht es mich jetzt? Hat es vielleicht Hunger oder so? Wie funktioniert das?
Also so konkret wie zum Beispiel jetzt bei den Babys wurde das meines Wissens noch nicht untersucht. Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass eine Mutter oder auch ein Vater gelernt hat, wie das Kind sich eben anhört, wenn es wirklich dringend jemanden braucht oder eben nicht. Und dann kann das Gehirn vermutlich eben schon im Schlaf, eben durch diesen Nachtwächter, der da mal schaut, was ist denn da los, lohnt sich das jetzt oder schlafe ich besser weiter, unterscheiden, ob man jetzt aufwachen sollte oder vielleicht auch eben nicht.
Unterscheiden wir eigentlich in positive oder negative akustische Reize, wenn wir schlafen? Also ist vielleicht so das ruhige Atmen vom Partner für uns irgendwie eher schlaffördernd und so eine tickende Uhr eher nicht?
Wir haben dazu auch mal eine Studie gemacht, da haben wir den Probandinnen und Probanden im Schlaf Reize dargeboten, die entweder neutral oder wütend klangen. Also so eine neutrale oder wütende Stimme war das. Und da haben wir gesehen, dass das Gehirn schon stärker auf die wütenden Reize reagiert hat. Das zeigt, dass wir so Emotionen, wenn die in der Stimme zum Beispiel bei akustischen Reizen enthalten sind, dass wir die wohl schon eben noch im Schlaf auch unterscheiden können. Ob das jetzt den Schlaf wirklich irgendwie relevant beeinflusst oder nicht, das ist eine andere Frage. Ich würde vermuten, dass zumindest wenn das jetzt nicht so ganz starke Reize sind, so Alarmreize, dass es eher dann einen Einfluss hat, wenn wir zum Beispiel gerade versuchen einzuschlafen oder wir wachen auf und versuchen dann wieder einzuschlafen, weil dann kann es natürlich so sein, wie so bei einem Schnarchgeräusch, dass man sich dann einfach anfängt zu ärgern und das wird dann störend. Aber das passiert eben eher in der Wachheit und dann nicht im Schlaf.
Mhm. Man sagt ja immer, so ein gleichmäßiges Geräusch, das können wir ganz gut ertragen. Manche machen sich ja auch irgendwie Tierlaute oder Meeresrauschen, sowas irgendwie zum Schlafen an. Manche sagen ja sogar, dass Straßenlärm sie nicht stört, sondern dass sie das eher ganz gut ertragen, weil das so gleichmäßig ist. Aber wenn dann einer zum Beispiel laut hupt, dann reißt es ja doch aus dem Schlaf. Zeigt sich sowas auch in Studien?
Ja, das zeigt sich auch in Studien. Also in einer Studie zum Beispiel aus der Schweiz wurde gefunden, dass Menschen Straßenlärm und Lärm von Flugzeugen, also das war hier der weniger gleichmäßige Lärm, als sehr viel störender für ihren Schlaf empfanden als Lärm, der durch Züge verursacht wurde, weil das ist eben eher so ein Rauschen.
Ah ja, okay. Also wenn so ein Zug so langsam vorbeifährt und ansonsten bei dem Straßenlärm oder so oder bei dem Flugzeug, dann nimmt man das wahr, weil das so ein bisschen stechender ist, ja, die Akustik ist eine andere, ne?
Ja, genau. Ich denke mal, auch beim Straßenlärm kommt sicher drauf an, ist die Straße irgendwie direkt vor meinem Haus und höre ich dann so jedes einzelne Auto, dann ist es natürlich kein so ein Rauschen. Aber wenn das jetzt irgendwie in einiger Entfernung eine Straße ist, dann wird es natürlich eher zum Rauschen. Also das muss man dann im Detail auch schon noch ein bisschen anschauen.
Oh, ich hatte mein WG-Zimmer für eine kurze Zeit an einer Straße, wo eine Bushaltestelle war. Und ich fand das so furchtbar, weil das, also eine Bushaltestelle und eine Ampel. Und dann halten die Autos immer an und auch der Bus immer an und dann fahren die wieder los. Und das, also klar, irgendwie ist es regelmäßig, aber es hat mich so wirklich fuchsig gemacht, weil du ja immer irgendwie so eine Quelle hast, wo sowas wie Anfahren immer wieder passiert. Ne? Und dieses Anfahren, das nervt ja total. Als wenn du jetzt vielleicht weit weg irgendwie eine Autobahn hörst, ist das ja dann vielleicht nicht so schlimm.
Ja. Ich bin auch mega dankbar, dass die Basler Müllabfuhr elektrisch betriebene Müllwagen hat. Weil da hört man das Anfahren nicht so.
Oh, Müllwagen, auch ganz schlimm. Mhm. Aber dieses ständige Ausblenden müssen, selbst wenn das zum Beispiel so ein gleichmäßiger Straßenlärm ist, das ist doch trotzdem anstrengend für unser Gehirn. Kann es sein, dass da der Schlaf leidet, obwohl man vielleicht denkt, ach, das macht mir eigentlich nichts?
Also generell ist es so, dass man aus Studien halt nie auf den Einzelfall oder eine einzelne Person schließen kann, sondern wir sprechen naturgemäß immer über das, was im Durchschnitt in einer Gruppe von Menschen passiert. Was wir aber aus Studien wissen, ist, dass Lärm in der Nacht den Schlaf stört und schlechter Schlaf aufgrund von Lärm eben auch ein Gesundheitsrisiko ist. Mhm. Und deshalb muss man schon sagen, sollte die Schlafumgebung möglichst ruhig sein.
Kommen wir mal zu Gerüchen. Das fand ich sehr interessant, als ich für diese Folge recherchiert habe, habe ich mir natürlich so Reizlisten mal angeschaut. Mhm. Ich musste jetzt eine bisschen blöde Frage stellen. Könnten wir davon aufwachen, dass uns jemand eine volle Biomülltüte, die richtig doll stinkt, neben uns legt?
Boah, Ilka, ich bin dankbar, dass wir diesen Reiz jetzt nicht einfach einspielen können. Aber die Forschung sagt dazu eher nicht.
Ne? Krass. Also, ich hätte auf jeden Fall gedacht, dass es geht.
Nee, also in einer Studie, die ich dazu gefunden habe, wurden Probandinnen und Probanden im Schlaf zum Beispiel Lavendel oder Vanille dargeboten. Das sind natürlich angenehme Gerüche, aber auch sehr unangenehme Gerüche. Zum Beispiel ein Stoff, der auch in Stinkbomben verwendet wird.
Kommt schon eher an Biomüll.
Ja, genau. Auf den Schlaf hatte das aber keine Auswirkung in dieser Studie. Und eine andere Studie, die fand ich auch echt ganz lustig, die kam auch zu dem Schluss, als Wecker taugen Gerüche nicht.
Ich finde es eine verrückte Vorstellung, dass irgendwas richtig Miefiges in unser Zimmer geschoben werden könnte und wir nicht aufwachen. Warum werden denn Geruchsreize weniger stark wahrgenommen während des Schlafs als jetzt zum Beispiel akustische?
Gute Frage. Da kann ich auch echt nur spekulieren. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht was damit zu tun hat, dass Menschen ja hauptsächlich über akustische Reize oder eben über die Stimme kommunizieren. Das sind also auch in der Nacht die wirklich relevanten Signale. Und daher kommen die vielleicht auch im Schlaf besser durch als Signale, die eher weniger relevant sind, wie eben Gerüche.
Dann kommen wir zu Licht. Das ist ja so der Reiz, von dem wir alle wissen, der kann uns aufwecken oder kann uns auch wach halten. Da finde ich es spannend, mal so ein bisschen auf unsere Augen zu schauen. Die sind ja nicht gebaut wie dunkle Vorhänge oder Rollläden, die nichts mehr durchlassen, sondern eher wie so eine seichte Gardine. Also wir kriegen schon noch mit, wie hell oder dunkel es da draußen ist. Welchen Nutzen hat das?
Ja, auch da muss ich so ein bisschen spekulieren, weil so Fragen nach dem Nutzen sind zwar mega spannend, aber wissenschaftlich total schwer zu untersuchen.
Mann!
Aber weil Licht eben der absolut zuverlässigste Reiz ist, der unserem Körper oder auch insbesondere eben unserer inneren Uhr ja den Anfang und das Ende eines Tages signalisiert, könnte ich mir vorstellen, ist es ja durchaus auch sinnvoll, zumindest so ein bisschen Licht immer durchzulassen, damit wir eben zum Beispiel mitbekommen, wenn die Sonne aufgegangen ist.
Ja klar, ich meine, im Endeffekt sind Wecker ja auch eine relativ neue Erfindung, ne? Irgendwie mussten die Leute ja früher auch aufwachen. Nehmen schlafende Augen denn noch weniger wahr als geschlossene Augen im wachen Zustand?
Ich glaube, wir müssen da unterscheiden, einerseits, ob Reize von den Rezeptoren in der Netzhaut, also in unserem Auge, aufgenommen werden und andererseits, was das Gehirn dann aber noch draus macht. Die Netzhaut, die schläft ja nicht. Also die nimmt einfach immer Lichtreize auf und wir wissen auch, dass die einen Effekt haben können. Also zum Beispiel auch, wenn man so in der Nacht irgendwie Licht präsentiert durch die geschlossenen Augen, dann kann das immer noch einen Effekt auf die innere Uhr haben.
Ja.
Und in der Studie aus dem Jahr 2021, da konnten Menschen, die luzide geträumt haben, also in ihren Träumen bewusst wurden und die dann auch steuern konnten, da konnten die Rechenaufgaben mit Lichtblitzen lösen. Also das zeigt man schon auch, dass wirklich noch wahr.
Das musst du bitte ein bisschen genauer erklären, weil Rechenaufgaben mit Lichtblitzen, ich glaube, darunter kann sich niemand jetzt so richtig was vorstellen. Wie hat das funktioniert?
Ja genau, das war auch super spannend. Die Probandinnen und Probanden, die haben zum Beispiel dann in diesem luziden Traum erstmal 3 Lichtblitze gesehen und dann nach einer kurzen Pause nochmal 2. Und die Aufgabe war, sie sollen das zusammenrechnen und dann auch eine Antwort geben. Antwort wäre ja dann in dem Fall 5, 3 plus 2 ist 5. Und die Antwort, die haben sie dann über Augenbewegungen gegeben, weil Augen, die kann man ja auch im REM-Schlaf, eben wenn, auch wenn der Körper sonst gelähmt ist, die kann man noch bewegen. Die haben dann einfach irgendwie 5-mal die Augen von links nach rechts bewegt und dann war die Antwort 5.
Das ist ja crazy.
Aber was es halt total eindrücklich zeigt, ist, dass wir wirklich das auch einfach noch wahrnehmen können. Und
Das heißt, den
Schlaf durch.
Das heißt, denen wurde vorher gesagt, okay, es kommen jetzt dann, wenn du schläfst, Lichtblitze und du kannst mit deinen Augen antworten. Und man hat im Schlaflabor die aber wahrscheinlich beobachtet und durch die Elektroden, die sie angeschlossen haben, schon gesehen, dass sie noch schlafen, ne? Weil sonst könnte man ja auch sagen, ja, okay, die sind einfach wach und beantworten diese Fragen.
Nee, also die haben geschlafen, die waren in der REM-Schlafphase, also dem Rapid-Eye-Movement-Schlaf und wurden dann aber bewusst und konnten diese Aufgabe lösen.
Das ist so verrückt. Luzide Träume, voll das krasse Thema.
Mhm. Müssen wir auch noch machen.
Ja, aber lass uns mal kurz zu dem Weckreiz durch Licht kommen. Es gibt ja eigentlich kaum was Schöneres, als so ganz langsam von der aufgehenden Sonne geweckt zu werden. Liegt es daran, dass unser Gehirn diesen Aufweckreiz auch noch so als den natürlichsten wahrnimmt, also die Sonne?
Das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. Also wie gerade schon gesagt, Licht ist das wichtigste und auch zuverlässigste Signal für unsere innere Uhr oder wir nennen das auch Zeitgeber, also was, etwas, was die Zeit signalisiert. Und der dringt eben auch durch die geschlossenen Lider.
Also merke, Licht kommt am besten von allen Reizen zu uns durch in der Nacht?
Jein. Also die Netzhaut in den Augen, die hat eben keinen Filter oder sowas vorgeschaltet und dadurch kann Licht eben auch ganz direkt auf die innere Uhr wirken. Bei Gerüchen oder auch besonders akustischen Reizen zum Beispiel ist es halt ein bisschen anders. Mhm. Aber ich finde es ganz schwer, die unterschiedlichen Reize jetzt irgendwie zu vergleichen und zu sagen, einer kommt besser durch als ein anderer.
Dann lass uns noch kurz auf die anderen schauen. Wir haben noch zwei offen, nämlich Temperatur und so mechanische Reize, also so Antippreize. Fangen wir mit der Temperatur an. Gefühlte Wahrheit ist, manche Leute merken das sofort, wenn ihnen nachts zum Beispiel irgendwie zu kalt oder zu warm ist. Andere schlafen durch und sind dann vielleicht nicht so erholt. Zu der Kategorie gehöre ich. Wenn mir nachts kalt ist, merke ich das nicht. Am nächsten Morgen bin ich aber vielleicht nicht erholt oder auch krank. Können wir allgemein sagen, wie unsere Temperaturwahrnehmung ist, wenn wir schlafen?
So allgemein ist sowas immer irgendwie schwierig zu sagen. Es ist sicher so, dass eine Veränderung in der Temperatur, die am Tag dazu führen würde, dass wir aufstehen, das Fenster zumachen, die Heizung aufdrehen und so weiter, im Schlaf jetzt nicht direkt irgendwie zu einer Reaktion oder einem Verhalten führt oder auch dazu führt, dass wir aufwachen. Spannend finde ich aber, dass man bei Patientinnen und Patienten mit so Ein- oder Durchschlafstörungen, dass man da vermutet, dass die vielleicht nicht so gut wahrnehmen können, ob es zu kalt oder zu warm ist. Und deshalb können die ihr Verhalten auch nicht so richtig gut anpassen. Also die wählen zum Beispiel eine Decke, die zu warm ist.
Mhm.
Und das ist so die Idee, das wirkt sich dann eben auch negativ auf ihren Schlaf aus.
Mhm.
Ja, bei Insomnie-Patienten und Patienten mit Ein- und oder Durchschlafstörungen könnte die Temperaturwahrnehmung möglicherweise auch verändert sein.
Sag nochmal kurz, was verändert sich in der Nacht überhaupt in Sachen Temperatur im Körper?
Wie die Außentemperatur, so sinkt eben auch die Körpertemperatur in der Nacht ab und das hilft uns beim Einschlafen.
Kommen wir noch zum letzten Reiz, dem mechanischen Reiz. Mich würde noch interessieren, wir sind ja eigentlich gelähmt, also zumindest im REM-Schlaf, da könnte man ja vielleicht denken, vielleicht kriegen wir dann auch weniger mit, wenn wir zum Beispiel angetippt werden oder mal ein Knie abbekommen vom Partner oder der Partnerin. Ist das so?
Die Lähmung, die betrifft wohl wirklich nur die Muskulatur, also nicht die Wahrnehmung von Berührung, also mechanische oder taktile Reize. Und jetzt habe ich ja gerade schon von dieser super spannenden Studie erzählt, wo Menschen, die luzide geträumt haben, also eben im REM-Schlaf waren, gelähmt waren, so kleine Rechenaufgaben lösen mussten. Und manche von denen, die haben eben so Lichtblitze gesehen, aber manche von denen mussten auch zählen, wie oft sie angetippt wurden. Und die konnten das auch richtig zählen. Mm. Und das zeigt, dass wir im REM-Schlaf eben durchaus Berührungen auch noch wahrnehmen können.
Interessant, aber wir würden wahrscheinlich in den meisten Fällen nicht unbedingt aufwachen, ne? Das ist dann wahrscheinlich wieder dieser Filter.
Genau, also wenn die Berührung dann zum Beispiel sehr stark ist, also irgendwie Knie irgendwo hin, wo es schmerzhaft ist, dann wachen wir natürlich schon auf. Aber so eine leichte Berührung oder so, da wachen wir dann wahrscheinlich in der Nacht nicht unbedingt auf, auch wenn wir es am Tag bewusst merken würden.
Auch da habe ich mich gefragt, ob wir für sowas empfänglicher sind, wenn wir leichter schlafen. Weil ich habe zum Beispiel manche Freundinnen, wenn ich mit denen mal auf einer Hütte unterwegs bin, sagen die, oh, du hast in der Nacht irgendwie dein Bein so rübergestreckt und so. Und ich denke immer so, ja, also ich merke das immer gar nicht, wenn jemand sich mal so ein bisschen breit macht, weil ich bin irgendwie völlig weggetreten in der Nacht. Aber wenn ich dann aus irgendwelchen Gründen mal nicht so gut schlafen kann, dann merke ich, dass sich jemand breit macht. Heißt das also, wenn wir in einem leichteren Schlaf irgendwie eh sind, also gerade eh so ein bisschen so, wir wollen schlafen und wir versuchen es und wir sind nicht in so einem richtigen Tiefschlaf, dann kriegen wir das einfach noch eher irgendwie mit. Und wenn wir so richtig weggetreten sind, richtig im Tiefschlaf, dann kommt da weniger von an, von solchen mechanischen Reizen?
In der Regel gehen wir bei allen Reizen schon eigentlich davon aus, dass mehr durchkommt, wenn wir leichter schlafen.
Mhm.
Also im Tiefschlaf kommen weniger Reize durch als im Leichtschlaf. Und im REM-Schlaf, da geht man oft davon aus, dass das Gehirn ziemlich busy so mit sich selber ist, dass da eben auch wenig ankommt. Und jetzt hatten wir gerade auch schon von REM-Schlaf gesprochen, aber das war eben so ein Sonderfall mit diesen luziden.
Ja, genau.
Vielleicht noch mal zu
ansonsten erklären. REM-Schlaf, wir haben ja viel mit Träumen zu tun in der Zeit. Ne? Mhm. Das ist ja der Schlaf, der so assoziiert ist mit den meisten Träumen.
Genau, mit den intensiven Träumen.
Und genau
deshalb ist so die Idee, das Gehirn ist eigentlich mit sich selber total busy und hat vielleicht gar nicht so die Kapazitäten, um sich jetzt da noch mit irgendwas zu beschäftigen, was so außerhalb
mhm.
ist. Aber man muss halt auch sagen, so die Unterschiede zwischen den verschiedenen Schlafstadien, also wie viel da jetzt im Leicht-, Tief- und REM-Schlaf durchkommt, das ist nicht so leicht zu untersuchen.
Ach so.
Und, ja, und auch eine erste Frage wäre zum Beispiel, was bedeutet denn empfänglicher eigentlich? Also ist es die Reaktion des Gehirns, dass jemand bewusst was merkt und darüber berichten kann, wenn man die Person aufweckt? Das müsste man halt erstmal irgendwie so ein bisschen definieren, was empfänglich überhaupt meint.
Ja, genau. Oder aber, reagiert einfach nur das Gehirn, ne? Wie du eben schon erzählt hast.
Genau. Aber ich meine, das ist ja gut für mich als Forscherin. Kann man
über Schlafen. Mythencheck.
Ah, diesen Mythos. Den wollen wir hier schon ganz lange klären bei Überschlafen. Es ist nämlich einer, den haben wir alle schon mal irgendwo gehört und uns gedacht so, boah, gut, dass wir davon nichts mitbekommen. 8 Spinnen soll jede und jeder von uns im Laufe des Lebens im Schlaf essen, weil die eben rumlaufen im Schlafzimmer und im Gesicht umherkrabbeln, in den Mund reinlaufen und wir die dann einfach wegsnacken, ohne es mitzubekommen. Christine, dein Auftritt, was ist da dran?
Ilka, ich kann dich und alle anderen da draußen beruhigen. Das ist falsch.
Das ist so gut.
Dieser Mythos wurde angeblich im Jahr 1993 von der Journalistin Lisa Birgit Holst in die Welt gesetzt. Manchmal hört man auch, sie hätte testen wollen, wie schnell oder gut sich sowas verbreitet.
Oh, und dann sucht man sich sowas Perfides raus, ja, wo die Leute wirklich denken, boah, hoffentlich wache ich nicht morgens auf und habe ein Spinnenbein zwischen den Zähnen.
Ja, aber warte, das ist noch nicht alles. Angeblich soll nämlich sogar diese Geschichte um die Entstehung des Mythos ein Fake sein.
Also ein Mythos im Mythos.
Genau. Der Name Lisa Birgit Holst ist nämlich ein Anagramm. Wenn man die Buchstaben mixt und neu sortiert, dann kommt nämlich daraus, this is a big troll.
Oh, das ist so böse. Aber du musst noch kurz sagen, essen wir denn überhaupt irgendwelche Spinnen im Schlaf?
Nee, also ich habe das tatsächlich mal mit einem ganz lieben Kollegen, Grüße gehen raus, in Salzburg diskutiert, also wirklich so ernsthaft und wissenschaftlich. Und wir haben wirklich überlegt, würden Spinnen in eine feuchte Höhle krabbeln? Was sind da überhaupt für Reflexe? Würden wir da überhaupt kauen, schlucken und so weiter? Und wir sind zu dem Schluss gekommen, nein, das ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich.
Man würde eher spucken wahrscheinlich, ne? Also, weil das fühlt sich doch vielleicht an wie so ein Haar oder so.
Ja, und ich meine, also warum sollte so eine Spinne da reinkrabbeln?
Ja, auch das. Die sind eh irgendwie lieber in Ecken unterwegs oder an Pflanzen, da wo sie halt was fangen können. Ich meine, in unserem Mund ist auch nichts los in Sachen Fliegen und so, ne? Das ist sehr beruhigend. Gut, dass wir diesen Mythos mal aus der Welt schaffen konnten. Also Freunde, niemand von euch isst 8 Spinnen im Schlaf. Aber fassen wir mal zusammen unser Thema Reize hier. Wir können sagen, wir sind schon woanders im Schlaf, aber Reize kommen durch. Unser Gehirn ist in so einer Art Filtermodus und lässt nur noch das durch, was wir wirklich brauchen. Aber wir sollten ihm trotzdem möglichst viel Ruhe gönnen und möglichst wenige Reize.
Ja, ein dunkles, ruhiges Zimmer, ein bequemes Bett, vorher nochmal durchlüften für die frische, kühle Luft und gegen Gerüche, dann sind die Grundvoraussetzungen für eine gute Nacht schon mal geschaffen.
Und dann sagen wir euch an der Stelle, schlaft gut.
Aber stresst euch nicht.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Jeden Dienstag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.